Schon allein die Vorstellung lässt vielen einen Schauer über den Rücken laufen. Frau Schmidt wacht eines Nachts von einem Geräusch auf. Als sie die Augen öffnet, erlebt sie einen Schock. Ein maskierter Mann steht in ihrem Schlafzimmer und bedroht sie mit einem Messer. Tatort diesmal: Farel. Frau Schmidt heißt eigentlich anders. Doch nicht nur diese Nacht wird für die 86 Jahre alte Seniorin unvergessen bleiben. Sie dachte, nach diesem Erlebnis kehrt wieder Ruhe in ihr Leben ein. Doch nur kurze Zeit später findet sie auch noch einen Erpresserbrief in ihrem Briefkasten, der ihr und ihrer Familie mit dem Tod droht. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge von Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Fall, der es bis zur Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst geschafft hat. Doch wer hat es auf die Seniorin abgesehen? Über all die Hintergründe spreche ich heute mit Anuschka Kramer, Redakteurin der Nordwestzeitung. Hallo Anuschka, schön, dass du da bist.
Hallo Julian, schön, dass du mich eingeladen hast.
Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, möchte ich euch noch auf den Werbepartner dieser Folge hinweisen. Es sind die Weser-Ems-Hallen Oldenburg. Ob in der Nacht oder am Tag, in den Weser-Ems-Hallen finden bis zu 300 Events jährlich statt. Ob mittendrin oder hinter den Kulissen, bewirb dich jetzt und gestalte mit einem starken Team die Events von morgen. Infos unter jobs.weser-ems-hallen.de. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und damit geht es jetzt wirklich zurück zu unserem Fall oder besser gesagt noch zu einem kleinen Event-Tipp. Denn am Freitag, den 13. Juni, gibt es eine weitere Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten und ihr könnt dabei sein. Wir sind dann zu Gast in der Oh Honey Bar im Hive Hotel in Oldenburg. Ich werde zusammen mit einem Gesprächspartner einen wahren Kriminalfall aus Oldenburg besprechen. Und zusätzlich wird es auch noch einen Überraschungsgast geben. Aber da will ich euch noch nicht zu viel verraten, nur es wird sehr, sehr interessant, das könnt ihr mir glauben. Ein Ticket bekommt ihr ausschließlich online unter www.ol.de/tatort-live. ol.de/tatort-live. Ein Ticket kostet 19,90 Euro und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes, das ist ja klar. Einlass ist dann ab 18 Uhr und um 19 Uhr geht es dann richtig los. Aber auch nochmal ein Hinweis, die Plätze sind wirklich begrenzt und wir haben nur so gut 100 Plätze. Daher seid besser schnell, wenn ihr dabei sein wollt. Ob mit dem Partner, der Partnerin oder auch Freunden, das wird bei dann hoffentlich guten sommerlichen Temperaturen einfach ein richtig schönes Abendevent, gute Getränke, ein spannender Fall, was wollt ihr mehr? So Anuschka, nun aber wirklich genug Werbung gemacht und wir kommen zu unserem Fall und Frau Schmidt aus Farel. Magst du zu Beginn einmal erzählen, wie Frau Schmidt eigentlich lebt?
Ja, Frau Schmidt war eine Witwe. Sie lebte im Norden von Farel in einem Einfamilienhaus, hatte ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn, war eigentlich recht unbekümmert und stand fest im Leben.
Man muss dazu sagen, sie hatte zwar ein eigenes Haus, aber sie hatte jetzt keinen großen Reichtum irgendwie angehäuft.
Sie hatte ihre Rente, ihre normalen Bezüge, aber jetzt keine Reichtümer, keinen wertvollen Schmuck zu Hause oder ähnliches, was Diebe anlocken könnte, genau, eigentlich.
Genau, es hieß immer so, sie kommt über die Runden, so war es, glaube ich, immer formuliert.
Ja,
ne?
So könnte man es sehen.
Eigentlich lebte sie ein recht unauffälliges Leben, doch irgendwann passierte das, was wir schon kurz gehört haben. Es war die Nacht zum 2. Juli 2021. Anuschka, erzähl nochmal, was genau passiert ist.
Gegen 3 Uhr etwa wachte sie auf, weil sie ungewöhnliche Geräusche hörte, sah sich um in ihrem Schlafzimmer und entdeckte einen Mann mit Sturmhaube, der ihre Sachen durchwühlte. Sie fing an zu schreien, versuchte den Notruf zu drücken, während der unbekannte Mann sie anfuhr, Geld, 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 schrie und sie bedrohte. Später beschrieb sie das Messer als eine Art Brotmesser, das er wohl in der Hand hatte. Und am Ende flüchtete er mit 200 Euro und sie ließ sie zurück und sie alarmierte die Polizei.
Er ist abgehauen mit diesen paar hundert Euro, die er mitgenommen hat, natürlich die Maske auf. Du hast gesagt, sie hat ihn dann ja auch gesehen und noch ein bisschen weiter beschrieben. Gesagt, ein Brotmesser war es. Wie hat sie ihn noch weiterhin beschrieben?
Genau, er sollte etwa zwischen 1,75 und 1,80 groß, schlank gewesen sein. Sie beschrieb ihn als Deutschen mit arabischem Akzent, dunkel gekleidet, ein junger Mann.
War natürlich auch schwer, es war dunkel, es war mitten in der Nacht und dann erstmal, ich stelle es mir auch total schwierig vor, in dem Moment so eine gute Beschreibung zu geben einer Person, die einen mit dem Messer bedroht, selbst noch eine Sturmmaske auf hat, wird sicher nicht so leicht sein. Natürlich hat Frau Schmidt die Polizei gerufen, die kommt dann zu ihr ins Haus und findet ja auch ein wichtiges Detail dann noch.
Ja, tatsächlich. Und zwar nicht im Haus, sondern in der Nähe des Hauses wurde die Sturmmaske gefunden, die später auch noch sehr entscheidend ist bei der Ermittlung des Täters.
Diese Sturmmaske war, ich glaube, dann irgendwann in einem Gebüsch oder auf jeden Fall ein paar Meter abseits des Hauses. Du sagst es schon, es war wichtig, weil man dort DNA gefunden hat.
Ja, man hat die DNA des Täters gefunden, die natürlich erstmal gesichert wurde und die für die Ermittlung möglicherweise hilfreich sein könnte.
Und das haben Sie durch die Datenbank auch gejagt. Was hat es daraus ergeben?
Nichts.
Erstmal nicht viel.
Das ist genau. Die Polizei hat es nicht leicht bei diesem Fall, bei den Ermittlungen. Sie hatten ein paar Spurenansätze, aber erstmal gab es keinen Ermittlungserfolg.
Datenbank bedeutet ja auch, man hat DNA von schon verurteilten Tätern beispielsweise. Das schien bei diesem Mann nicht da gewesen zu sein. Also er war offenbar nicht polizeilich vorbestraft oder zumindest hat er nie die DNA abgegeben. Wir hatten es gesagt, dann war so ein bisschen die Hoffnung für Frau Schmidt, es wird ruhiger. Ich glaube, in den ersten Tagen nach diesem Vorfall zog auch noch ihr Sohn erstmal vorübergehend bei ihr ein, ein Gefühl der Sicherheit natürlich. Doch irgendwann fällt ihr nochmal was, glaube ich, beim Hausputz auf oder sowas in der Art.
Ihr fällt auf, dass ein Fenster sich nicht mehr öffnen lässt und damit irgendwas ist. Das teilt sie dann auch der Polizei mit später und die stellen fest, dass wohl im Juni, das wird so rekonstruiert nach dem letzten Hausputz und der Zeitspanne, in der sie Probleme mit dem Fenster wahrnimmt, das wohl im Juni versucht worden war, schon mal in ihr Haus einzubrechen.
Muss man sich überlegen, das war Juni offenbar schon mal versucht und der Einbruch war ja in der Nacht zum 2. Juli. Also wurde schon mal offenbar vorher versucht, in ihr Haus einzubrechen, aber erfolglos.
Ja, genau das.
Jetzt ist natürlich auch bei der Polizei die Idee, okay, vielleicht handelt es sich hier um die gleiche Person, die es im Juni schon versucht hat, dann nochmal wiedergekommen ist. Ich glaube, in dem, ich sag mal, erfolgreichen Einbruch ist die Person durch die Kellertür gekommen, weil sie offen war, hat also auch einen anderen Weg gewählt. Die Ermittlungen sind gar nicht so leicht. Frau Schmidt hat dann alle Informationen der Polizei überliefert, hatte die Hoffnung, jetzt kommt endlich wieder mein Alltag rein, doch nur 2 Monate später passiert ihr nochmal etwas.
Ja, tatsächlich. Sie bekam plötzlich ein Erpresserschreiben. Das war ein Brief, der eindeutig auf Fotopapier gedruckt worden war. Großbuchstaben, es gab keine Satzzeichen. Es war eher umgangssprachlich. Nichtsdestotrotz war die Drohung aber sehr immens, die gegen ihre Familie gerichtet war. Und wenn sie nicht Folge leistet und 3.000 Euro hinterlegt, dann würde der Erpresser entsprechend gegen ihre Familie vorgehen.
Dieses Erpresserschreiben hat auch die Polizei bei der Fahndung veröffentlicht. Deswegen lese ich einmal vor, was da wörtlich genau drin steht. Es ist, wie du sagst, auf Fotopapier gedruckt worden. Auch überraschend, so an den Rändern sind einige Buchstaben abgeschnitten. Doch man kann trotzdem verstehen, was geschrieben ist. Es steht hier, genau, noch zum Hinweis, ich lese mit allen Fehlern des Textes das so vor. Legen Sie mir 3.000 Euro unterm Teppich und ich komme nie wieder. Wenn Sie das nicht machen, komme ich wieder vorbei. Wenn Sie zur Polizei gehen oder es sich nicht für sich behalten, werde ich Sie und Ihre Familie töten. Sie haben einen Tag Zeit. Lassen Sie das Geld unterm Teppich liegen, ich werde es schon abholen. Bis zum 9.9.2021 haben Sie Zeit. Machen Sie keinen Fehler. Das steht da wortwörtlich drin. Und das muss ja auch ein Schock für Frau Schmidt gewesen sein. Es ist ja irgendwie auch die Frage, hat sie irgendwelche Feinde oder so? Also das ist ja immer wiederkehrend sie ein offenbares Opfer.
Ja, und das ist das Skurrile bei dem Fall, weil wir hatten ja schon eingangs erzählt, dass sie keinen Reichtum hat, keine besonders herausragend hohe Rente oder Schmuck oder Erbstücke oder Gemälde oder irgendetwas, was vermuten ließ, dass sie ein ja willkommenes Einbruchsopfer oder jetzt auch Erpressungsopfer ist, auf das der Täter ja nun schon zum dritten Mal zielte. Und das machte die Ermittlung vielleicht auch ein bisschen schwierig. Wirklich, das muss man jetzt hier schon sagen, auch wenn DNA-Spuren an dem Erpresserschreiben waren, die sich mit der Sturmhaube als identisch zeigten, kam die Polizei auch nicht weiter.
Auch durch dieses Erpresserschreiben selbst hat die Polizei ja einige Rückschlüsse auf den Täter gezogen.
Ja, neben der angenommenen fehlenden Bildung und den mehr fehlenden Deutschkenntnissen war die Summe erstaunlich. 3000 Euro, das liest den Rückschluss zu, dass der Täter vielleicht Schulden hat, die er begleichen muss und gar nicht in Dimensionen dachte, die sonst vielleicht ein Erpresser, ja, wenn er mit Mord und Totschlag droht, einhergehen würde.
Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krumme Summe. Ja. So, man kennt das sonst irgendwie 10.000 Euro, 5.000 Euro, 100.000 Euro, aber so 3.000 wirkte auf die Ermittler etwas kurios. Du sagtest es schon, auch die ganzen fehlerhafte grammatikalischen Sachen sind da irgendwie auch noch aufgefallen. Das ist vielleicht auch nochmal der Hinweis. Frau Schmidt hatte ja auch gesagt, hat einen arabischen Akzent rausgehört. Dazu kommt jetzt auch, es wurde ja auch das Fotopapier untersucht, dass dort auf der Rückseite auch nochmal ein Schriftzug zu sehen war, der aus dem Türkischen kam und übersetzt hieß, hier aufreißen. Also da nochmal vielleicht der Hinweis, in welche Richtung sie schauen. Zudem hat dann auch noch der Beamte bei Aktenzeichen XY gesagt, dass dieses Fotopapier von der Marke Kodak Moments offenbar vor allem bei Drogerie DM oder Rossmann verwendet wird. Also auch da vielleicht wurde es da gedruckt. All diese Hinweise hat man dann so ein bisschen aus diesem Erpresserschreiben mitgenommen. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorausgenommen, es war bei Aktenzeichen XY der Fall. Was hat denn das gebracht am Ende, oder dieser Fall, was ist da herausgekommen durch diese Aufmerksamkeit?
Ja, also dazu muss man sagen, es dauerte ein Jahr, bis die Polizei auch mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen ist, bis wir auch die ganzen Dimensionen erfahren haben als Presse. Das ist auch sehr selten. Normalerweise gibt die Polizei ja sehr früh Informationen bekannt. In dem Fall wurde einfach im Stillen ermittelt, was sicher auch seine Berechtigung hatte. Schlussendlich kamen die Beamten nicht weiter und es wurde an die ZDF-Sendung gegeben. Schon während der Sendung sollen sehr viele Hinweise eingegangen sein. Eine heiße Spur hat sich aber nicht ergeben. Das muss man ehrlich sagen. Die Ermittler haben weiter ermittelt, aber es hat keinen
Durchbruch
gegeben, und vor allem keine Festnahme gegeben.
Natürlich hat Frau Schmidt auch die 3.000 Euro nicht unter den Teppich gelegt. Ich glaube, so viel können wir auch noch mal kurz ergänzen. Und der Täter ist auch nie wiedergekommen. Ihr geht's nach wie vor hoffentlich gut. Trotzdem, große Aufmerksamkeit durch Aktenzeichen XY ist in parallel zumindest die Einbruchserie etwas zurückgegangen in Farol, oder wie war das damals auch in der Stadt?
Ja, das war ganz interessant. Es gab natürlich nicht nur diesen einen Einbruch. Auch Farol ist nicht die Insel der Glückseligen, sondern auch dort gibt es immer wieder Einbrüche. Auch dort gibt es eine Art Raubüberfall immer wieder. Und im Laufe der Jahre und Monate gab es auch verstärkt und gehäuft Vorfälle. Wobei sie immer alle als Einzeltaten erstmal betrachtet wurden. Es ging von einem oder von mehreren Tätern, wurde ausgegangen. Und es gab keine großen Zusammenhänge in dem Sinne. Zumindest offiziell.
Erstmal.
Was die Polizei bekannt gibt und wie sie ermittelt, ist natürlich,
absolut,
natürlich zwei Paar Schuhe.
Und jetzt, du hast gesagt, Aktenzeichen XY, erstmal jetzt nicht der erhoffte Durchbruch, doch parallel fast dazu meldet sich dann ja irgendwann auch nochmal eine Frau, glaube ich, bei der Polizei in Farol.
Das gab den Durchbruch. Das ist aber gar nicht im Zusammenhang mit Aktenzeichen XY. Es war so, dass in der Moltke Straße in Farol auch wieder einer dieser Einbrüche war. Die Polizei ging gleich an die Öffentlichkeit, suchte Zeugen. Und am nächsten Tag meldete sich eine junge Frau bei dem Beamten, der diese Handtasche zum Kauf angeboten worden war. Und das kam ihr sehr suspekt vor. Deswegen alarmierte sie die Polizei. Die begann sofort mit den Ermittlungen und kam relativ rasch auf die Spur des jungen Mannes, den sie dann später in einer leerstehenden Wohnung eines Bekannten fanden und festnahm.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Dieser versuchte Verkauf der Tasche war noch auf offener Straße, also auch noch jetzt nicht irgendwie in einem Geschäft, sondern offene Straße, so
genau,
wurde ihr das angeboten.
Ja.
Sehr suspekt. Sie hat sehr gut reagiert, die Polizei informiert und dann, wie gesagt, später der Täter festgenommen. Was war das denn für jemand? Also wie alt war der? Was weiß man über den?
Am Anfang erfuhren wir ja nicht sehr viel. Polizei gab nur bekannt, dass da wohl jemand war. Er sollte 18 Jahre alt gewesen sein. Und ja, man nahm an, das war ein ganz normaler Einbrecher. Und der junge Mann, und das war dann ganz erstaunlich, stellte sich als schon ein polizeibekannter Einbrecher, kriminell aktiver, würde ich jetzt mal umschreiben, Fahreler da. Und aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit und aber auch, dass er keinen Wohnsitz hatte und Fluchtgefahr bestand, hat man Haftbefehl beantragt und ihn dann zum Amtsgericht nach Farol vorgeführt.
Auch in der Wohnung, wo er festgenommen wurde, des Bekannten, wurden, glaube ich, noch Diebesgut weitere gefunden. An der wurde dann auch noch DNA festgestellt, die ihn dann ja auch weitere Einbrüche überführt hat, unter anderem von Frau Schmidt. Da kommen wir wieder zu Frau Schmidt.
Genau, die DNA-Spuren waren identisch und deswegen lag der Verdacht nahe, dass er damit im Zusammenhang steht.
Dass er diese und womöglich auch weitere Taten begangen hat. Du hast es gesagt, dann ging es relativ zügig zum Amtsgericht Varel. Doch auch hier passiert der nächste Zwischenfall.
Ja, das ist richtig. Der Amtsrichter hat ihn in Urhaft geschickt. Und als er von der Polizei aus dem Gebäude herausgeführt wurde und dann in den Wagen gesetzt und zur Untersuchungshaft gefahren werden sollte, gelang ihm die Flucht, obwohl seine Hände auf dem Rücken arretiert waren.
Wie kann er denn dann flüchten? Wie ist das passiert?
Er hat einfach einen Sprint hingelegt. Wir haben nachgefragt. Er ist tatsächlich einfach, er hat alle Kraft wohl gesammelt und ist losgerannt. Die Polizisten hatten gar keine Chance, ihn noch schnell festzuhalten und er war innerhalb von Sekunden verschwunden.
Das war jetzt auch, um das nur mal zeitlich einzuordnen, im August 23. Wir hatten es eingangs gesagt, der erste Einbruch bei Frau Schmidt war im Juli 21, also über 2 Jahre später. Es hat 2 Jahre gedauert, bis er beim Amtsgericht vorgeführt wurde. Dann ist er direkt losgerannt, hat einen Sprint hingelegt und war erstmal weg. Habt ihr das eigentlich sofort mitbekommen, dass da ein offenbar Krimineller geflüchtet ist vom Amtsgericht?
In erster Linie haben es die Kollegen gehört. Es wurde ein Hubschrauber alarmiert, der über der Stadt kreiste. Es war sehr viel Martinshorn zu hören. Und innerhalb kurzer Zeit liefen auch die sozialen Netzwerke heiß. Und wir haben dann sehr schnell erfahren, dass halt ein Flüchtiger vom Amtsgericht verschwunden war, gefesselt, aber auf der Flucht. Und dass mehrere Polizisten aus verschiedenen Inspektionen jetzt auf der Suche des jungen Mannes waren.
Seine Flucht war gegen 15 Uhr, wir hatten es gesagt, beim Verlassen des Gebäudes des Amtsgerichts. Wie lange war er denn flüchtig? Wie weit ist er denn gekommen?
Von den Kilometern her gar nicht so weit. Er wurde tatsächlich später in Varel entdeckt. Und zwar war das dann so etwa 17:45, weil ein Anwohner sah, wie sich ein junger Mann in einem Vorgarten versteckte. Dann alarmierte er die Polizei. Es war dann natürlich schon wie ein Lauffeuer durch Varel gegangen, dass da jemand verschwunden war, der gesucht wurde. Und dann konnte die Polizei ihn festnehmen und er hat sich dann auch in die Untersuchungshaft bringen lassen.
Dass wir ihn jetzt endlich festgenommen haben, dann durch die DNA kam auch heraus, dass er nicht nur bei Frau Schmidt, sondern wahrscheinlich auch weitere Einbrüche begangen hat. Anuschka, exemplarisch steht dafür ja auch ein Einbruch kurz vor seiner Festnahme aus dem Juni 23.
Genau, da hatte er ein Ehepaar, ein Rentner-Ehepaar überfallen. Das war auch eine sehr skurrile Geschichte, weil das gar nicht mitten in der Nacht passierte, sondern am sehr frühen Morgen. Der Ehemann war vor die Haustür getreten, wollte nach dem Rechten gucken und traf plötzlich auf einen jungen, ebenfalls maskierten Mann, der ihn sofort mit dem Messer bedrohte und zurück ins Haus drängte. Die Ehefrau des Seniors war dabei, rief sofort um Hilfe, versuchte noch den Notdienst zu alarmieren. Und der junge Mann mit seiner Maske fuchtelte mit dem Messer und drängte den Rentner immer weiter zurück und verletzte ihn dabei. Genau. Schlussendlich flüchtete der Einbrecher und die Polizei nahm dann da auch die Ermittlungen auf.
Aber das zeigt so ein bisschen ja vielleicht auch sein Vorgehen, weil das, finde ich, ähnelt schon auch so ein bisschen den Fall von Frau Schmidt. Auch wieder Sturmmaske, mit Messer bedroht, auch wieder offenbar sich gezielt Senioren ausgesucht. Also scheinbar war das der Weg, den er begangen hat bei seinen Einbrüchen. Wir hatten es auch gesagt, er hat ja eine Flucht begangen. Und Anuschka, da muss ich jetzt mal so fragen, wie ist das denn? So ein, du hast gesagt, Helikoptereinsatz, Blaulichtgeheule in der Stadt. Da sind ja ganz schön viele Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Das kostet doch so einen Einsatz. Wird er jetzt eigentlich dafür zur Rechenschaft gezogen?
Tatsächlich wird er das nicht. Auch das haben wir bei der Staatsanwaltschaft in Oldenburg nachgefragt, wie das denn ist, ob jetzt so jemand den Einsatz zahlen müsste. Nein. Die eigene Flucht ist nicht strafbar. Er muss weder den Einsatz zahlen noch in irgendeiner Form irgendetwas anderes. Er kommt davon und es wird auch nicht in die Anklage mit einfließen.
Ach so.
Das war eine ganz, ganz spannende Nachricht für uns. Jeder Mensch darf sich seiner eigenen Festnahme entziehen, ohne in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen zu werden. Außer er verletzt natürlich auf dieser Flucht jemanden, was in dem Fall nicht passiert ist. Und Widerstand gegen die Staatsgewalt war auch nicht, weil er ja einfach losgerannt ist. Er hat sie ja nicht überwältigt, er hat sie nicht geschlagen, die Polizisten, sondern er ist einfach losgesprintet.
Kurze Werbung. Bevor es jetzt hier weitergeht mit dem Fall, möchte ich euch noch auf einen weiteren Werbepartner hinweisen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Und jetzt geht's weiter mit dem Fall. Werbung Ende. Also die Flucht ist straffrei, können wir festhalten.
Ja.
Das nur als Service an dieser Stelle. Aber natürlich durch die Festnahme dann U-Haft ist dann ja auch irgendwann mal ein Urteil gefallen. Da der Täter zum ersten Zeitpunkt 18 Jahre später, wurde er natürlich dann, glaube ich, 19 oder 20, aber dass er dann noch unter Jugendstrafrecht fiel, war das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch was ist dabei herausgekommen?
Also er ist nach dem Jugendstrafrecht verurteilt worden, hat erstmal ein Jahr und 6 Monate bekommen. Noch während darauf gewartet wurde, dass das Urteil rechtskräftig wird oder der junge Mann und seine Anwälte gegen das Urteil vorgehen, vermeldete die Polizei übrigens, das fanden wir dann auch noch ganz unterhaltsam, dass sie weiter ermitteln und dass sie noch gar nicht fertig sind und wohl noch mehr Einbrüche auf das Konto des jungen Mannes gehen könnten. Und einfach weiter den DNA-Spuren gefolgt und andere Fälle rekonstruiert werden. Schlussendlich, um jetzt nochmal auf die Strafe zurückzukommen, der Einbrecher oder mutmaßliche Einbrecher hatte dann nochmal versucht, gegen das Urteil vorzugehen, hatte auch versucht, nochmal Bewährung zu erstreiten. Da ist er gescheitert und schlussendlich musste er jetzt seine Haftstrafe in Hameln antreten.
Also 1 Jahr und 6 Monate in einem ersten Prozess und es ist noch offen, ob gegen ihn wegen weiterer Einbrüche beispielsweise nochmal Anklage erhoben wird.
Genau.
Die Ermittlungen laufen da diesbezüglich noch.
Ja.
Vielleicht noch abschließend, Anuschka, eine Frage. Wie gesagt, das war eine richtige Einbruchsserie, auch über einen sehr festen Zeitraum. Wie groß war denn das auch Thema in der Stadt? Gab es da so eine Art Angst bei den Bewohnerinnen und Bewohnern oder wie hast du das so wahrgenommen?
Angst ist schwierig natürlich zu erklären, ob die wirklich Angst hatten, die Menschen. Es war aber ein Thema. Und wir haben auch öfter Nachfragen bekommen, wie, ob es da jetzt Ergebnisse gibt zu den einzelnen Fällen. Die streuten sich ja diese Einbrüche, die möglicherweise aber natürlich auch von viel mehr Tätern verübt wurden, streuten sich über die ganze Stadt. Es gab normale Einbrüche, wie man sie kennt, dass jemand durch die Fenster eingestiegen ist oder durch die Kellertüren, wie bei Frau Schmidt, einfach mitnahm, was er sah und wieder ging. Es gab aber auch Raubüberfälle und es war schon eine Zeit, wo die Leute schon, ich denke mal, öfter kontrolliert haben, ob sie zweimal abgeschlossen haben und alle Fenster zu waren.
So würde ich
das beschreiben.
Kann man absolut verstehen. Bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, habe ich noch kurz einen Podcast-Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir alle wissen, wenn es um das Leben geht, ist nichts wirklich konstant und gleichbleibend. Christopher Groß und Jens Koch wissen das auch und nehmen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem Podcast Gezeitengänger auf diese Reise mit. Jeden zweiten Freitag erzählen sie mit ihren Gästen spannende und inspirierende Geschichten aus dem Leben. Auch ihr könnt diese Höhen und Tiefen mitverfolgen und zwar direkt auf NWZ Online oder eurer bevorzugten Streaming-Plattform des Vertrauens. Den Link packe ich euch auch nochmal in den Shownotes und jetzt, Anuschka, erstmal vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Und auch danke natürlich, dass ihr wieder dabei wart bei der neuen Folge. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über 5-Sterne-Bewertungen bei der Podcast-Plattform, die ihr wählt. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Informationen zu dem Podcast True Crime Verbrechen an sich findet ihr auf unserer Instagram-Seite Tatort Nordwesten. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss!